beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Heute ist Segnungsgottesdienst. Ihr habt bestimmt beim Reinkommen schon gemerkt, ui, hier ist was anders. Da steht Wasser rum, da ist ein Kreuz nochmal extra aufgebaut, kleine Tischchen hier und da, Lichter brennen. Segnungsgottesdienst. Was stellt ihr euch unter Segen vor? Was hat es damit auf sich? Und da sagt ihr so, oh, das ist ein richtiger Segen für mich gewesen. Ja? Wenn wir Glück erfahren haben oder Bewahrung oder so etwas, dann sagen wir hinterher, das ist ein Segen gewesen. Segen kennen wir auch als Abschluss vom Gottesdienst. Auch diesen Gottesdienst werden wir mit einem Segen abschließen. Das ist dann mehr so der Sendungsgedanke. Ja? Wir wollen nochmal zusammenbündeln oder wir wollen nochmal Gott nochmal richtig extra bitten am Schluss oder so. Segen kann auch eine geistliche Handlung sein, das Segnen. Wir lesen davon mehr in der Bibel, als dass wir das bei uns erleben vielleicht. Und Segen könnte auch noch etwas Viertes bedeuten, nämlich, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Dass etwas passiert und Gott segnete es, lesen wir an einigen Stellen in der Bibel. Gott schenkt Gelingen. Gott schenkt Leben. Das ist jetzt keine Liste, bei der ich hoffe, dass sie irgendwie vollständig wäre oder so. Vielleicht gibt es da noch mehr Facetten oder Bedeutungen. Aber das sind auf jeden Fall vier Dinge, die ich gesehen habe, als ich die Geschichte von Jakob im Alten Testament noch einmal hab Revue passieren lassen. Jakob hat all das erlebt. Er hat Segen erlebt als Glück, als Bewahrung, einfach so. Er hat Segen erlebt als ein Abschluss von seinem ganzen Leben. Er hat Segen erlebt, weil gesegnet wurde oder weil er gesegnet hat. Und er hat Segen erlebt, just einfach so, weil Gott Gelingen geschenkt hat. Schon die Erzväter, zu denen Jakob ja zählt, die kennen Segen. Und das ganz ohne Gottesdienst. Zu der Zeit wurde er noch fleißig geopfert. Ja, manchmal fände ich das auch klasse. Aber nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das nicht mehr machen müssen, opfern. Opfern, das war so die Form des Gottesdienstes, die man hatte. Und segnen, das war nochmal was anderes. Man hat auch einen Segner bestellen können. Denkt mal an den Biliam, gell? Da konnte man jemanden bestellen für Kohle, ja? Der hat gesegnet oder geflucht, ganz nach Bedarf. Wir schmunzeln darüber, aber wir haben das tatsächlich in Sierra Leone auch erlebt, dass es so Segner oder Flucher gegeben hat. Da konnte man dann für 1 Euro seinen Klassenkameraden in die Wüste schicken, nur weil der immer bessere Noten hatte als man selber. Das ist kein Spaß, Leute. Gibt's alles. Also, Gottesdienste, die waren damals ganz anders als heute, ganz sicher. Aber dieses Segnen, das ist etwas, das ist irgendwie bis heute geblieben. Dass wir anderen Menschen etwas zusprechen, einen Wunsch. Und dass das mehr ist als ein Wunsch, sondern dass er aus der Tiefe kommt. Aus der Tiefe dessen, was wir glauben, was wir hoffen, was wir dem anderen wünschen. Der Jakob kannte genau das. Als kleiner Bub ist er schon damit aufgewachsen. Da wird's mal einen Segen für dich geben. Irgendeinen. Und dein Vater wird ihn dir zusprechen. Der Jakob, der war ganz scharf auf das Ritual. Ich glaube, der war schon vor seiner Geburt scharf auf das Ritual. Der hat nämlich schon im Mutterleib mit seinem Zwillingsbruder gefochten. Und unter der Geburt, das war ja dramatisch, gell, da hat er dann die Ferse des anderen gehalten. Ich habe mir ja sagen lassen, dass bei Zwillingsgeburten das manchmal schon eine Weile dauert, bis die nächste dann auch geboren wird. Aber der Jakob, von dem sagt man, der hat sich direkt festgehalten und wollte nicht der Letzte sein. Und dann wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht. Wir werden sie uns gleich nochmal angucken. Was macht Jakob aus diesem Willen, aus diesem Charakter, aus dieser unbändigen Freude? Oder ist es Gier? nach dem Segen. Was macht er aus dem, was ihm gegeben ist? Die Geschichte geht ja dramatisch weiter. Der junge Jakob wird erstmal zum Erbschleicher. Das finde ich ja am lustigsten eigentlich, dass der große Bruder Esau, der zwillingsgroße Bruder, dass der sich so leichtfertig da täuschen lässt, fast respektlos dem Segen des Vaters gegenüber, respektlos diesem Erstgeburtsrecht gegenüber, das einfach für eine Mahlzeit in den Wind schießt. Unglaublich eigentlich. Jakob wird dann sogar zum Betrüger, als er sich verkleidet. Er schafft es noch nicht mal richtig, seine Stimme zu verstellen, ja, aber immerhin lässt er sich von seiner Mutter verkleiden, um an den Segen zu kommen. Er wird Betrüger und dann fragt ihn der Vater explizit: Moment mal, die Haare kenne ich, aber die Stimme kenne ich auch und das passt nicht zusammen, sagt der Vater. Bist du wirklich Esau? Und so wird der Betrüger auch noch zum Lügner, indem er ganz bewusst und dreist die Unwahrheit sagt. Ganz bewusst. Und dann, als alles gelaufen ist, wird er zum Feigling, der sich einfach verdünnisiert, der nicht zu dem stehen kann, was er will. Gut, die Mutter hat auch ihren Anteil bestimmt an der ganzen Geschichte. Die Mutter hat auch so einiges daran gedreht, ihn dazu gedrungen, das zu tun. Und bei der Flucht hat sie gesagt, ich will nicht auch noch gleich zwei Kinder verlieren. Jetzt ist der eine schon nicht gesegnet worden, da soll der andere nicht auch noch sterben jetzt aus diesen Rachegelüsten von Esau da heraus. Erbschleicher, Betrüger, Lügner, Feigling. Lernen wir was über das Segnen. Der Isaak, der Vater, der kriegt das alles mit. Der weiß das ganz genau. Von dem lesen wir gar nicht viel in den Texten. Isaak ist ein schwer traumatisiertes Bübchen. Das hat schon einiges hinter sich, schon von Kindesbeinen an. Und dann kriegt er mit, was seine Jungs da miteinander haben. Wir lesen an einer Stelle, das ist ganz spaßig eigentlich, der Esau sucht sich Frauen aus der Nachbarschaft und dann heißt es, Rebekka und Isaak, die hatten viel Herzeleid mit diesen Mädchen. Oh weh. Ja, nur weil man vom Isaak nicht viel liest, heißt das nicht, dass der nicht viel mitgekriegt hat. Vielleicht war er nicht so beredt wie der Abraham oder wie der Jakob dann, aber nein, er hat bestimmt viel mitgekriegt. Und trotz dieser ganzen Umstände, trotz des Betrugs und der Lüge, steht er zu dem Segen, den er Jakob gegeben hat. Das finde ich ein unglaublich beeindruckendes Moment. Er steht zu dem, was er gesegnet hat. Trotz Erbschleicherei, trotz Betrügerei, trotz Lügen, trotz der anstehenden Flucht. Isaak wusste, dass mit dem Segen ist eine ernste Sache. Den können wir nicht zurücknehmen. Es ändert auch nichts daran, dass jetzt Gott wirkt mit diesem Jakob, wie auch immer er ist. Trotz der Umstände steht Isaak dazu. Ich finde es beeindruckend und seltsam zugleich. Jakob flüchtet in einer Nacht- und Nebelaktion. Er muss ja auch wirklich das Schlimmste befürchten von seinem Bruder. Und in der Nacht hat er dann diesen Traum von einer Himmelsleiter, auf der Engel herab- und heraufsteigen. Und es kommt einem so ungerecht vor, dass dieser Kerl, der von seinem Vater noch nicht einmal, von seinem leiblichen Vater noch nicht einmal bestraft wird für das, was er abgezogen hat, dass dieser Kerl dann auch noch in der Nacht eine Gottesbegegnung hat. Einfach so. Und als ob es nicht bei dem Segen des Vaters, der so mehr so dem ideellen Vermächtnis, so Übergabe und so, dem entspricht das, ja. Die Väter, die sind immer beflissen gewesen, dass so alles so seine Richtigkeit hat, wenn es dann übergeben wird. Und das ist auch alles gut. Und dann begegnet Jakob in der Nacht sein geistlicher Vater, der Vater im Himmel, von dem ihm sein Vater, sein Großvater und viele andere vielleicht erzählt haben. Der begegnet ihm im Traum und spricht. Und dann spricht er zu ihm die Verheißung, die schon der Vater und der Großvater gehört haben. Und dann heißt es hier weiter, Kapitel 28 des ersten Buchs Mose, Vers 15. Mehr noch, oder in anderen Worten, ich leg noch einen drauf. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Wo du auch hingehst. Normal sollen die Erzväter immer in das Land der Verheißung gehen. Und der Jakob macht das gerade offensichtlich nicht. Und Gott begegnet ihm und sagt sowas, mehr noch. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo auch immer du hingehst. Und dann werde ich dich in dieses Land zurückbringen. Dieses Land ist das Land der Verheißung. Ich werde dich dorthin zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen, heißt es hier. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da werde ich ganz blass, wenn ich das höre. Weil ich von mir denke, wie oft bin ich davon gelaufen? Wie oft tue ich Dinge, die nicht das Richtige sind? Wie oft denke ich allein Dinge, die nicht so ganz koscher sind? Wie oft fehle ich auch, wo ich nötig wäre? Und wie oft mache ich Dinge falsch, die eigentlich richtig zu machen wären, die ich besser wissen müsste? Und dann lese ich sowas, wie es der Jakob gesagt bekommt im Traum. Und dann weiß ich, dieser Vater im Himmel denkt so über seine Kinder. Ich werde bei dir sein, wohin du gehst. Ich werde dich dorthin zurückbringen, wo du eigentlich hingehörst. Ich werde dafür sorgen, dass das eintritt, was ich verheiße, was ich will. Du musst dich nicht abstrampeln und unterwegs andere im Bauch der Mutter treten. Das brauchst du eigentlich nicht. Aber obwohl du es tust, gebe ich dich trotzdem nicht auf. Ich werde dich nie im Stich lassen, sagt Gott. Ich stehe zu meinen Zusagen, sagt Gott. Ich habe sie dir ja schon gegeben. Gott gibt seinen Segen also auch noch obendrauf. Wir segnen womöglich. Und heute soll dafür Gelegenheit sein, dass wir einander segnen. Und ich lese aus dieser Geschichte hier, Gott legt seinen Segen noch obendrauf. Was auch immer wir formulieren, worum auch immer wir bitten. Aber der Große, der Einzige, der Barmherzige, der Wahre, er gibt seinen Segen noch obendrauf. Und Segen hat Folgen. Jakob durfte das dann erleben. Er wurde zum Gründer einer großen Familie. Das haben seine Vorväter nicht geschafft. Und er wurde zu einem großen, Grundbesitzer war er nicht, aber er hatte viel Vieh. Und das ist im Orient schon eine ganze Menge. Er kam zu Wohlstand, wo wir dann hinterher sagen würden, oh, der hat viel Segen erlebt. Ja, ja, das hat Jakob erlebt, alles erlebt. Ihm ging es richtig gut, wo er war. Doch dann hat der Segen Gottes plötzlich auch seine Folgen. Und im Jakob wird eine neue Sehnsucht wach. Er spürt, dass Erfolg und Reichtum nicht alles ist. Er spürt, dass ihm etwas fehlt, nämlich Versöhnung. Ihm fehlt etwas, das ist ihm nicht bisher einfach so geschenkt worden. Und da wird der Rebell wieder wach. Da wird der alte Jakob wieder wach. Dann sagt er sich, ha, alles klar, eine lange Reise habe ich schon mal getan, mache ich sie wieder. Und diesmal mache ich es noch größer, noch bombastischer. Ich nehme die ganze Familie mit und das Vieh. Und wir machen das in der Nacht- und Nebelaktion, auch damit kenne ich mich aus. Tagsüber kann ich gar nicht reisen. Ich hau einfach ab. Und da kommt es zum Familienkrach und Probleme über Probleme. Lange Rede, kurzer Sinn, Jakob zieht wieder ab. Zurück zu den Wurzeln. Ihm ist es wichtiger, sich mit dem verstrittenen Bruder auseinanderzusetzen, als selber zu leben. Er trennt sich dann von der Gruppe, um die Familie zu schützen, macht er sich selber auf, um Esau zu begegnen. Und er weiß ja nicht, was ihm blüht. Obwohl Jakob Segen erlebt, gibt es doch Probleme. Das wäre so schön, wenn man segnet und dann sind alle Probleme weg. Das wäre so schön. Aber ganz so läuft das nicht immer. Sondern womöglich wächst ein Segen auch. Womöglich brauchen manche Entwicklungen länger. Und wir merken bei all dem Segen und bei allem Guten, was Jakob erlebt hat, sein Charakterzug hat sich zunächst einmal nicht verändert. In der Nacht am Fluss Jabbok kämpft er noch einmal richtig, so wie damals im Mutterleib. Kämpft er noch einmal richtig für den Segen. Er will's einfach kriegen. Er will's haben. Einer, der schon alles hat, will noch mehr. Was ist das für ein Charakter, kann man sich fragen. Aber Gott fragt das nicht. Gott kämpft einfach mit. Zumindest deute ich jetzt mal diesen Menschen, mit dem Jakob in der Nacht ringt, deute ich mal, als wäre es Gott. Es steht da nirgendwo, aber ich deute es mal so, dass Jakob mit Gott ringt. Gott lässt sich darauf ein. Vielleicht ist Ringen auch ein Teil von Segen. Dass man nicht nachgibt. Dass man dranbleibt. Dranbleiben am eigenen Recht. An dem, was man meint, verdient zu haben. Was man meint, gut zu beherrschen. Da gibt Gott dann einen Klaps zu. Das finde ich in der Geschichte eigentlich süß, ja? Dass Jakob zwar den Segen bekommt, aber nicht, weil er erfolgreich gekämpft hätte. Nicht, weil er stark genug gerungen hätte, weil er lang genug ausgeharrt hätte. Sondern weil Gott, wie ich schon mal sagte, seine Kinder liebt und sie segnet. Nicht, weil Jakob mehr Ausdauer hätte als andere und nicht, weil sein Charakter ihn dafür schon prädestiniert hätte. Sondern weil Gott seine Kinder liebt und sie segnet und auch das Ringen aushält. Und dann erleben wir eine Tragik. Obwohl sich die Brüder wieder versöhnen können, gehen sie nachher getrennte Wege. Wieso ist das Tragik? Wegen der Brüder, ganz ehrlich, ich habe auch einen Bruder und getrennte Wege, so wenn man gar nicht mehr miteinander, das ist schade. Das will man nicht. Aber schließlich ist auch das Teil der Verheißung gewesen. Zwei Völker sind in deinem Leib am Werden, darf die Rebekka hören. Das sind zwei, die müssen getrennte Wege gehen. So ist das nun mal. Wenn wir segnen und wenn wir gesegnet werden, dann hat das Folgen. Und die Folgen, die können mannigfaltig sein. Das ist nicht so, dass wir uns davor gruseln müssten oder schämen. Nein, gar nicht. Weil Gott ja seinen Segen dazu gibt zu unserem Leben. Er tut das, weil er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. weil er unser guter Gott und unser barmherziger Vater ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch um den Segen bitten dürfen, dass wir uns nicht ihn von einem anderen Menschen zusprechen lassen dürfen. Dass wir nicht bestimmte Dinge tun dürfen, die uns helfen, zu verdeutlichen, was Segen bedeutet. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das werden wir gleich hören. Wie du auch zu Gott kommst, nachher, jetzt, morgen, wann auch immer, Gott wird seinen Segen nicht vor dir zurückhalten. Und was du auch von ihm konkret erbittest, erwartest, du wirst verändert werden, wenn dich der Segen fortan leitet. Vielleicht werden sich auch deine Bedürfnisse verändern. Entdecke Segen als wohl älteste geistliche Übung, die es noch bis heute gibt und wo Opfer ganz und gar unnötig geworden sind. Und lass dich nicht von anderen hier abschrecken, von denen du gesehen wirst, wenn du gesegnet wirst. Denn der Segen, der geht nur dich und Gott etwas an. Es geht nicht um all die anderen, sondern es geht nur um dich. Wir haben jetzt die Gelegenheit dazu, Segen zu erleben. Möge Gott dich noch obendrauf segnen. Amen.